Hey ho, kleine Sterne, herzlich willkommen zum Schloss Einstein Podcast. Wir sind Stefan und Katrin und wir sprechen auch in dieser Woche wieder über eine neue Folge Schloss Einstein, beziehungsweise eine alte Folge, ne? Also eigentlich
Folge 168.
Wir brauchen eine bessere Catchphrase, Stefan. Ich weiß auch nicht, ob sich dieser Gonzo-Gonzales-Spruch nicht im Laufe der Zeit abgenutzt hat. Aber
auserzählt.
Ich bin auch ein bisschen die Meckertante des Podcasts. Ich meckere immer am Logo rum, was ich mir selber mit dir ausgedacht habe. Wir meckern am Titel rum, was wir uns gemeinsam ausgedacht haben. Jetzt meckern wir darum. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist unsympathisch. Das sollten wir außerhalb des Podcasts machen.
Ja, das könnten wir mal machen. Du hast noch was zum Sims-Film zu sagen, hast du mir gerade schon vor der Aufnahme angekündigt.
Genau.
Was gibt's Neues? Was sind die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich, der uns ja alle brennend interessiert?
Es hat die Leute wirklich interessiert. Die einzigen Nachrichten, die wir diese Woche dazu bekommen haben, sind bis jetzt alle zum Sims-Film gewesen. Und viele Leute wussten davon noch gar nichts. Da haben wir unseren Bildungsauftrag also erfüllt. Und viele Leute fanden es sehr lustig und haben sich auch dann ausgetauscht, wie sie dann in dem Sims-Film zum Beispiel, ob sie sich dann verkleiden würden. Beim Barbie-Film gab es das ja, dass sich Leute verkleidet haben. Fand ich übrigens auch ganz toll. Ich war ja bei der Barbie-Vorpremiere aus Versehen. Nicht so richtig aus Versehen.
Klar.
Nein, ich war eigentlich, ich habe mir das ausgesucht, aber ich wusste nicht, also zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass sich die Leute alle so aufbrezeln werden und diese Social-Media-Trends dazu gab es noch nicht. Und das war ganz toll, weil sich so viele Leute pink angezogen haben. Ja, das war wirklich toll. Zum Sims-Film selbst gibt es eigentlich gar keine News. Ich fand aber sehr lustig, dass jetzt diese Woche angekündigt wurde, dass es auch einen Monopoly-Film geben soll, den Margot Robbie auch da initiiert hat. Und da muss ich sagen, finde ich, der Bogen ist ein bisschen überspannt, weil das will auch wirklich, niemand sehen. Und ich weiß nicht, kennst du die Reductress-Memes? Das sieht immer aus wie so ein Zeitungsartikel und sind dann immer so ein bisschen absurde Headlines, so ein bisschen wie wir das ja auch mit unseren Headlines machen, aber viel lustiger. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, egal. Auf jeden Fall gab es da die ausgedachte Headline, dass Margot Robbie auch plant, einen Film zu machen über diese sehr qualitativ nicht hochwertigen Kunstmalsets, die es damals gab mit diesen Filzstiften, die nicht richtig gemalt haben und diese Wasserfarbe, diese riesigen Mappen, die ich natürlich auch hatte, die wirklich nicht so super waren. Und das fand ich sehr passend. Also sie macht jetzt einfach aus allem einen Film.
Aus allem.
Egal was.
Ja, alles wird ein Film.
Alles kann zu einem Film gemacht werden. Ja, also ich war ja letzte Woche nur Feuer und Flamme, weil ich finde, bei den Sims könnte man da wirklich so mit hier Bella Goth oder Bella Grusel, wie sie ja in Deutsch heißt zum Beispiel, wirklich gute Geschichten erzählen. Aber bei Monopoly, ich weiß es nicht.
Naja,
so.
Also da kannst du natürlich auch einen antikapitalistischen Film machen.
Ja, natürlich. Aber das
theoretisch.
Ist das
und dann irgendwie so einen, der richtig gemein ist und irgendwie nach und nach die ganze Stadt einnimmt und zu so einem richtigen Tycoon wird und die anderen immer auf der Strecke bleiben und andauernd irgendwie ins Gefängnis müssen, weil sie irgendwie über Wasser bleiben müssen und die ganze Zeit Miete bezahlen. Aber dann fehlt natürlich auch irgendwie dieser Werbeeffekt, den der Film ja eigentlich haben soll. Weil du machst ja keinen Anti-Monopoly-Film, sondern du willst ja im Grunde genommen, so wie beim Barbie-Film ja auch, deine Sache bewerben. Und das wird dann, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn der Gewinner als großes Arschloch dargestellt wird. Ja, vielleicht ist das nicht die beste Idee auf den ersten Blick.
Ja,
aber ich finde das die einzige, so,
ja,
oder?
Ja, es fehlt so ein bisschen der Second Layer. Ich habe auch schon überlegt, ob man dann vielleicht sowas macht wie beim Lego-Film, dass man die ganze Zeit diese Geschichte hat und dann zoomt man am Ende so raus und dann ist das alles nur so ein Spielbrett und irgendjemand heult in der Ecke. Die Person war ich ja bei uns in der Familie, muss man ehrlich sagen, die nicht verlieren konnte und die dann immer stampfend hochgegangen ist, wenn sie verloren hat. Und Stefan sagt auch immer noch heutzutage, wenn wir gemeinsam ein Brettspiel anfangen, was wir sehr häufig tun, dass man mich bei der ersten Runde gewinnen lassen muss, weil ich sonst nicht mehr wiederkomme. Und das ist leider wahr.
Ja, ist wirklich so. Also in der ersten Runde, also du musst nicht unbedingt in der ersten Runde gewinnen, aber du darfst, du musst unter den ersten beiden Plätzen sein.
Ja, ich muss
sein.
Das Gefühl haben, ich könnte es gewinnen. Wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt hier schon verloren, das ist ein Spiel, wo man zu strategisch denken muss und das liegt mir nicht so gut wie kreativ denken, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf.
Ja, einzige Ausnahme war ja so ein bisschen dieses Zoospiel, worüber wir glaube ich, auch schon mal hier im Podcast geredet haben. Aber da war es, glaube ich, einfach so, dass wir da so viel Zeit, also die erste Runde hat ja mit Pausen insgesamt 24 Stunden gedauert. Und ich glaube, das war dann der Effekt, dass man so lange daran gearbeitet hat, diese eine Runde zu durchstehen, dass man gesagt hat, okay, das möchte ich jetzt nochmal machen und da besser abschneiden, weil ich habe ja jetzt schon so viel Zeit darin investiert, wie in anderen Spielen irgendwie nach 8 oder 9 oder 24 Runden.
Ja, und bei dem Spiel hatte ich auch das Gefühl, dass alle, mit denen wir das gemeinsam gespielt haben, ähnlich gut waren. Also es war wirklich knapp. Also es war eine knappere Sache als bei vielen anderen Spielen, wo du schon in der Hälfte des Spiels weißt, naja, der wird jetzt hier an allen vorbeiziehen und das wird sich jetzt nicht ändern. Und das fand ich, weil das Spiel ja auch so lange gedauert hat, fand ich das eigentlich sehr gut so vom Gefühl her, weil man ja eigentlich sonst auch schon nach 10 Stunden hätte sagen können, ah, die Person gewinnt auf jeden Fall, aber das war so nicht. Und man hatte immer das Gefühl, der Gewinn liegt noch in der Luft, jeder kann ihn greifen. Ist bisher nicht passiert, ne? Es gewinnen immer die gleichen Personen, wenn wir das Spiel zusammenspielen. Ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie das heißt, das Spiel? Also wir haben jetzt schon so lange drüber geredet und ich überlege gerade, mir fällt es aber auch nicht ein.
Ich guck mal ganz kurz.
Das ist, also wir sind eine Brettspielfamilie, wir spielen wirklich sehr, sehr viel und auch schon seit immer und das sind natürlich so Spiele, da muss man glaube ich schon Brettspielerfahrung vorher haben, bevor man daran Gefallen findet. Das ist jetzt nichts.
Archinova.
Genau, das ist nichts für so eine Skippo-Runde oder Leute, die, die im höchsten Tag irgendwie mal Siedler von Catan spielen, sondern das ist was, wenn du jede Woche mehrere Brettspiele spielst, dann hast du irgendwann Bock, dass man das mal so groß aufzieht. Und es ist, ich mag das sehr gerne, aber man muss reinkommen und wir haben, du hast schon einmal da drin gewonnen, ne? Ich habe da noch kein einziges Mal drin gewonnen.
Nee, ach so, okay. Das war ganz unglücklich. Es war nach nach einer 5-Stunden-Runde, also es geht irgendwann auch schneller, nach einer 5-Stunden-Runde war es unentschieden.
Ja, ja, stimmt.
Und dann galt aber eine andere Regel und dann habe ich verloren.
Ja, aber ich finde, da hast und du, das, war, das kannst du dir mit als Gewinn aufschreiben. Ich finde, das ist okay.
Also ich sehe hier gerade bei brettspielrunde.de hat das Spiel eine 4,61 von 5 möglichen Sterne-Bewertung bekommen. Ja. Bei insgesamt 18 Bewertungen.
Okay. Ja, ja. Kann man sich so rausziehen, wie man will. Naja, wer auch gewonnen hat oder verloren, werden wir in dieser Folge noch herausfinden. Ist Ingo, seine letzte Stunde hat geschlagen. Das heißt, wir werden heute am Ende der Folge darüber reden, wo es mit Ingo hingeht. Ich habe schon eine richtig konkrete Idee. Ich habe mir was Gutes ausgedacht, glaube ich. Was auch so ein bisschen sein Charakter aus der Serie nochmal mit aufgreift und ihm aber auf jeden Fall eine gute Zukunft gibt. Und ich hoffe, du hast dir auch was Cooles ausgedacht. Es ist ein ungewöhnlicher Job, den ich mir ausgedacht habe für Ingo. Da denkt man jetzt vielleicht nicht direkt so dran. Also es ist außerhalb von Lehrer oder Kfz-Mechatroniker. Es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber meiner Meinung nach eine sehr gute Wahl für unseren guten Ingo. Und ich hatte kurz Angst, weil wir sehen Alexandra in dieser Folge wieder. Und da wir ja die letzte Folge der dritten Staffel haben, hatte ich kurz Befürchtung, dass Alexandra auch aussteigt. Aber die bleibt uns noch ungefähr 10 Folgen erhalten. Also da müssen wir uns noch keine Gedanken machen. Aber wir können uns schon mal an einen Abschied von Alexandra Wilde gewöhnen. Ich glaube,
mental vorbereiten.
Ja, ich glaube, das wird, das ist unumgänglich. Ansonsten, hattest du das Gefühl, dass es sich in dieser in dieser Folge um ein Staffelfinale handelt?
Ah, nee. Nee, ne? Ist es tatsächlich
ein
Staffelfinale?
Ist ein Staffelfinale. Und das finde ich ist schon ein bisschen, also ich möchte natürlich jetzt nicht die Erwartungen niedrig halten für das, was jetzt gleich noch alles kommt, aber ein Staffelfinale sieht meiner Meinung nach anders aus.
Ja, wahrscheinlich sind die genauso wie wir auch dass wir einfach diese, oder dass ich diese besonderen Momente, wie zum Beispiel wir unsere Geburtstage, einfach überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die wissen gar nicht, dass jetzt das Staffelfinale ist. Die schreiben einfach weiter ihre Geschichte und dann sagt jemand, ja, das war ja das Staffelfinale und du denkst so, hä? Oh, da hätten wir dann doch irgendwie noch was anderes machen können. Vielleicht ist das ja das Erfolgsrezept oder das ist der kleine Virus, der Schloss Einstein irgendwie in Schach hält und somit natürlich auch uns.
Ich verstehe das auch gar nicht, denn wir haben in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge keine einzige neue Person, die kommen dann erst so peu à peu mit dazu. Und ja, wir haben Geschichten, die in dieser Woche begonnen haben, die dann in der nächsten Folge weitererzählt werden. Also es gibt keinen harten Cut. Es ist jetzt nicht mal so, dass man das Gefühl hat, oh, da war eine Drehpause zwischen oder da haben die nochmal ihr das ganze Repertoire geändert, die neue Generation steht vor der Tür. Nee, das geht einfach ganz normal weiter und die neue Generation kommt dann erst in ein paar Folgen mit rein. Also ja, vielleicht ist es wirklich so, wie du gesagt hast, aber dann verstehe ich nicht, wieso man dann der Staffel den Namen gibt. Oder es ist eine Geldsache, dass man sagt, ah, das ist ja das Budget, was wir bis dahin geplant hatten. Und jetzt kommt das Budget, was wir für die neue Staffel haben.
Ja.
Aber also so wie das Staffelfinale ist, hatten sie auf jeden Fall kein Geld mehr übrig, um da irgendwie mit einem Knall rauszugehen. Den haben wir auch gar nicht erzielt, denn das Labor steht ja nicht mehr und da können auf jeden Fall in Zukunft erstmal keine Feuerwerkskörper gebaut werden. Aber bevor wir mit der Geschichte anfangen, kannst du doch bestimmt mal die Titelstories vorstellen.
Und das sind unsere Titelstories.
Menschen sind wie Zwiebeln. Zwiebeln haben Schichten, so wie Menschen. Falsches Spiel von Philipp Schwers und zu guter Letzt auf der Goldwaage. Wie viel ist Kevins Wort wert?
Ja, ich würde sagen, also ich finde die Geschichte mit Philipp am interessantesten. Ich finde, die zieht einen auch so ein bisschen mit rein, wenn man da wirklich wissen will, was ist passiert. Sollen wir damit anfangen oder möchtest du die gerne ans Ende nehmen, damit wir da ein bisschen noch eine Spannung halten?
Nee, die können wir gerne nehmen. Die ist doch am interessantesten, ja, da hast du schon recht.
Ja, nämlich auch. Gut, ja, Philipp, ich würde sagen, der Schock sitzt den Leuten noch tief in Knochen, ne? Also dieser Brand, der da in der letzten Woche war, wir erinnern uns, das Labor hat gebrannt, Philipp ist nur knapp geborgen. Ich habe in der letzten Woche auch schon geborgen gesagt und hat mich jemand darauf hingewiesen, dass man geborgen nur sagt, wenn jemand gestorben ist. Das stimmt aber nicht. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Also man kann bergen auch in dem Zusammenhang von jemand wird gerettet verwenden.
Okay.
Und ich finde, das ist so ein cozy Wort, aber das, natürlich, wenn man sagt, jemand wurde von der Autobahn geborgen, dann klingt das meistens nach nichts Guten. Aber irgendwie ist das in meinem Sprachgebrauch so drin. Naja, also Philipp wurde auf jeden Fall lebendig die Treppe runtergebracht und dann wurde er gefragt, wieso er noch oben war und es stellt sich raus, Philipp hat mit seinem vollen Körpereinsatz und mit einem Feuerlöscher versucht, die Flammen in Schach zu halten, die im Labor gebrannt haben.
Wütet haben, ja. Ja, er wird ja auch richtig so als Held dargestellt. Genau. Ne? Also es ist ja auch der Herr da, der irgendwie für die Versicherung dieses Gutachten erstellen soll, der sich natürlich das alles ganz genau anguckt. Und Frau Geiwitz stellt ihn ja auch dann wirklich hier als Held vor. Und auch Guppy ist ja total stolz auf ihn. Und auch der Herr von der Versicherung findet, dass das was ganz Tolles ist, was er da geleistet hat. Und deswegen ist das natürlich jetzt hier erstmal, wo wir denken, okay, wie viel stimmt davon, ne? Was ist Philipps richtige Rolle in diesem Brand? Weil wir wissen natürlich, dass er da irgendwie mit Feuerwerkskörpern operiert hat. Und da stellt sich natürlich dann doch die Frage, gerade auch in dem Verhalten von Philipp, ne? Ist er schuldig, ist er unschuldig, hat er wirklich nur diesen Brand gelöscht oder hat er ihn vielleicht sogar verursacht?
Er wirkt auch sehr verdächtig, finde ich.
Ja.
Also er stellt sich nicht sehr gut an, damit seine Zweifel an sich selber so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, er ist sich selber nicht sicher, ob er den Brand verursacht hat oder nicht.
Mhm. Nee, das glaube ich nämlich auch. Also er sagt ja auch, dass er auf der Toilette war und dann vorbeigekommen ist und gemerkt hat, dass da eben irgendwie was gebrannt hat und er deswegen sofort den Brand gelöscht hat. Und gerade diese Information mit der Toilette, die wird ja nachher nochmal aufgegriffen und auch kritisch hinterfragt. Und deswegen weiß er vielleicht sogar selbst nicht, ob er wirklich diesen Brand verursacht hat oder ob er ihn wirklich nur gelöscht hat.
Ja, was ich ganz schön finde in der Szene ist, dass die Ausstattung richtig viel Mühe gegeben hat damit, das Labor verbrannt aussehen zu lassen. Also ja. Wir haben hier richtig schön beschmutzte Wände. Das Glas von der Scheibe soll ja zerbrochen sein. Philipp hat ja Klirren gehört. Das hat man auch ganz toll gemacht, was, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist, wenn man in einem Studio dreht, wo es ja hinter der kaputten Glasscheibe ja gar kein, also das ist ja Milchglas, damit man nicht sieht, dass da nichts hinter ist. Das ist, finde ich, ganz schön gut gelungen. Und auch dann da, wo der Brandherd war, ist es ja noch mal dunkler. Das haben die ziemlich gut gemacht. Und das wird ja auch mit in die Geschichte reingebracht, ne? Dass er sagt, da hinten an der Stelle, da war das Feuer, da bin ich hingegangen. Ich hatte Probleme mit dem Feuerlöscher. Das hat sich in meinem Kopf angefühlt wie Jahre, aber vielleicht in echt nur Sekunden. Und und dann erzählt er ja so ein bisschen, was er da gemacht hat, versucht aber auch gleichzeitig, sich so ein bisschen seinen Feuerwerkssachen anzunähern, um die da wieder wegzunehmen, ne? Und wird dabei aber auch so ein bisschen erwischt, beziehungsweise, nee, man hat nicht das Gefühl, dass er hier schon verdächtigt wird von jemandem von außerhalb, aber es wird gesagt, oh, das darfst du nicht anfassen, das ist hier alles noch Beweismaterial, beziehungsweise das brauchen wir für das Gutachten. Und da stellt er sich ein bisschen clumsy an. Also das hätte man auch unauffälliger machen können. Aber dadurch wird er natürlich vor allem für uns als ZuschauerInnen sehr verdächtig, weil man das Gefühl hat, oh, Philipp, hast du hier tatsächlich was zu verbergen? Weil, ja, so doll wird das, glaube ich, nur jemand interessieren, der zumindest einen Gewissensbiss hat. Oder ein schlechtes Gewissen. Stelle ich mir ganz furchtbar vor. Aber ich bin ja auch von der Fraktion, lieber das Glätteisen mal mit nach draußen nehmen, bevor das doch noch eingesteckt war. Und so wie Guppy sich fürchtet vor Flammen im Schloss, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, ein einziger Albtraum. Und es ist gut, dass hier keiner gestorben ist. Denn das beschäftigt ja jetzt das Lehrerzimmer auch. So richtig gut mit den Brandschutzmaßnahmen ist das Internat nicht und so richtig gut mit dem Sicherheitskonzept vom Labor funktioniert es auch nicht. Das ist so eine Sache von, ach, bisher ist immer alles gut gegangen, deswegen war das immer okay, aber jetzt haben wir ein richtiges Problem mit der Versicherung. Und das fällt denen so ein bisschen auf die Füße, deren offenes Konzept, ne?
Ja, also es stellt sich ja die Frage, ob denn alle Chemikalien ordnungsgemäß verschlossen waren. Und dann wird auch direkt so gesagt, naja, also die sind ja nie verschlossen, außer jetzt diese ganz giftigen. Aber da merkt man ja auch, vor 2 Folgen hatten die Kinder noch Zugriff auf Salzsäure. Also ich weiß jetzt nicht, wo da genau die Grenze gezogen wird, was jetzt ganz gefährlich ist und was aber in Ordnung geht.
Daran habe ich auch gedacht.
Ja, aber hier wird anscheinend ein Unterschied gemacht und die nicht ganz so giftigen Sachen oder nicht ganz so gefährlichen Sachen, die sind allenfrei zugänglich. Und da sind dann natürlich dann vor allem Alexandra, Paula und Monika als Hüterin des Labors so die darauf so ein bisschen Acht geben sollten oder sollen. Und das ist natürlich auch irgendwie schwierig, wenn du da so 3 höchstens 16-Jährigen dann diese ganze Verantwortung einfach überlässt.
Ja, finde ich auch. Und das kann natürlich auch keine Antwort für die Versicherung sein, ne?
Nee. Was ich ganz nett finde in dieser Szene ist, dass zum einen Herr Fabian irgendwie neue Haifisch-TNs hat und die schnürt oder irgendwie mit den Turnschuhen irgendwie was macht und Frau Hansen versucht, einen Apfel zu schälen, aber so richtig gut funktionieren tut es nicht. Also sie versucht dann auch diesen typischen Lehrer-Apfel-Schäl-Trick zu machen, also dass man da immer diese kleinen Scheiben von abschneidet und dann so rundherum geht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das so komplett bei so Lehrerinnen so im Kopf, dieses Verhalten. Aber die tut sich da sehr, sehr schwer.
Ja, ich mag das gerne, wenn die so Sachen nebenbei machen, wo ich mir nicht gut vorstellen kann, dass die exakt so im Drehbuch stehen, sondern dass so ein bisschen nochmal so eine Persönlichkeit unterstrichen wird durch so kleine Sachen. Das ist auch mehr geworden in den letzten Folgen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, dadurch, dass das Team jetzt schon so viele Folgen zusammen gemacht hat, dass es schon so ein bisschen mehr Freiheiten gibt, auch in der Interpretation der Charaktere und so. Finde ich eigentlich ganz nett. Genau. Ich mag auch diesen entsetzten Blick in Guppys Gesicht, als er so, ich glaube, ihm wird klar, ah, das ist jetzt alles meine Verantwortung hier.
Ja.
So, oh, wir haben dieses offene Konzept mit dem Labor, ja, scheiße. Das war immer ganz gut, so um Werbung dafür zu machen. Stellt sich ja auch nachher heraus, das Labor ist so das Herz der Schule, ne? Das ist so deren Ding.
Ja, da müssen wir auch dann nochmal gleich genauer drüber reden, weil da habe ich auch noch Fragen. Ja. Also,
und er wirkt jetzt so ein bisschen so, oh ja, das hat ja mit Konsequenzen auch zu tun. Naja, blöd.
Ja, aber es stellt sich natürlich jetzt so heraus, dass das Labor natürlich für die nächste Zeit unbrauchbar sein wird, ne? Mhm. Also man braucht jetzt erstmal so ein bisschen Zeit, um das zu renovieren. Es muss sich auch eine Malerfirma finden, die das irgendwie macht. Da liegt natürlich Philipp Schwers Papa auf der Hand, weil das einfach die einzige Person ist, die wir kennen.
Das macht es aber dann natürlich noch ein bisschen brisanter, ne? Mhm. Wenn dann quasi noch so Vetternwirtschaft-Ding mit dazukommt. Also der Täter, dessen Vater dann davon finanziell profitiert, wenn das dann hier ausgebessert werden muss.
Ja, und dann natürlich auch, wie wird es bezahlt, ne? Also die Versicherung, da bekommen wir ja auch nochmal einen kurzen Einblick, weil ich glaube, gerade so Kinder, die wissen natürlich nicht, wie das so funktioniert mit der Versicherung. Aber so eine Versicherung bezahlt natürlich nur dann, wenn kein menschliches Fehlverhalten irgendwie nachweisbar ist oder Brandstiftung oder so. Ja, um dann eben so einen Versicherungsbetrug aus dem Weg räumen zu können. Und dann nur irgendwie, wenn, sagen wir mal, ein Heizlüfter oder so kaputt war, obwohl der vom TÜV geprüft ist, ne?
Ja, könnte man meinen. Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken musste bei diesem brennenden Gebäude? An dieses Haus bei uns in der Nachbarschaft, was mal abgebrannt ist. Kannst du dich daran noch erinnern? Da warst du noch relativ klein. Das ist schon ewig lange her. Das stand noch nicht lange und da war auch Brandstiftung, glaube ich, eine Sache. Und das ist vollständig abgebrannt. Und es wurde, glaube ich, auch nur entdeckt, weil die Nachbarn das mitbekommen haben und die Feuerwehr angerufen haben. Und mit dem Nachbarsmädchen war ich ganz so auf so einer Bekanntenbasis befreundet, würde ich mal sagen. Und das Aufregende daran war, also es ist dann nichts Schlimmeres passiert, aber es ist natürlich schlimm, ne? Du steckst dein ganzes Vermögen in so ein neues Haus, es wird dann gebaut und dann brennt das nach nicht mal einem Jahr ab. Das ist natürlich ein riesiger finanzieller Schaden, aber es ist, glaube ich, keinem Menschen was Schlimmes passiert.
Ja.
Und dann kam aber RTL 2 und hat das renoviert. Und das war natürlich viel spannender daran. Das war sehr interessant. Und da war dann die ganze Zeit so ein Kamerateam. Und das hat auf jeden Fall für Furore gesorgt im Neubaugebiet. Das war ganz interessant, fand ich zumindest. Das habe ich immer noch so im Kopf. Und da muss ich immer dran denken, wenn irgendwo von so einer Brandsache die Rede ist.
Ja, doch, daran kann ich mich auch erinnern. Das war wirklich, vor allem dann mit dem Kamerateam, wirklich interessant. Ja, Max und Philipp begegnen sich dann im Klassenzimmereingang und Philipp will dann unbedingt mit Max reden und vor allem ihn auch dazu bringen, nichts zu sagen. Aber Max ist eh sauer, weil er nicht bei diesem Feuerwerk mitmachen durfte. Aber dann ja auch irgendwie ganz glücklich, dass er nicht mitmachen konnte.
Ja.
Weil er weiß natürlich schon, ey, Philipp wird da wahrscheinlich irgendwie mit verwickelt sein.
Ja, mit drin hängen, auf irgendeine Art und Weise. Ich fand, bevor wir da über den Inhalt sprechen, möchte ich kurz über das Outfit reden von Max.
Ja.
Weil it's giving reicher Internatjunge, der ein bisschen unsympathisch ist.
passt ja eigentlich ganz gut, ne?
Genau, hat das perfekt. Kostüm
alles richtig gemacht.
Er hat seine Haare wie immer so ein bisschen hochstehen und er hat aber so ein ich weiß immer nicht, wie man das richtig ausspricht. Ist es Ralph Lauren oder ist es Ralph Lauren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Hemd, ein Polo-Hemd, aber also nicht aus Polo-Stoff, sondern ein Hemd mit einem Polo-Mann auf der Brust. Also das Hemd steckt auch in seiner Hose drin und ich finde, das ist schon Also so ein Old Money Look, so ein bisschen. Auf jeden Fall für so ein kleines Kind.
Ja, auch vor allem unsympathisch, ne? Ja. Für so ein kleines Kind.
Das passt also auch das, irgendwie gar nicht zu ihm. Schon. Aber irgendwie dann doch hundertprozentig. Also ich finde, es passt auf seine äußeren Attribute schon. Aber so wie wir Max bisher kennen, hatte ich das irgendwie nicht auf dem Schirm, dass er so privat auch rumläuft. Aber ja, sehr, sehr lustig. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, das Outfit. Finde ich auch krass, ja, dass die da auch so eine große Marken im Öffentlich-Rechtlichen einfach auf den Klamotten gedruckt haben.
Ja, aber ich meine, die haben ja auch kein Problem, da ganz viel Joghurt hinzustellen immer, ne? Nee, also stimmt. Vielleicht ist deswegen auch nicht ganz so schlimm, aber das passiert ja auch eigentlich nicht so oft, außer jetzt halt gerade bei Max, ne?
Ja.
Und bei Herrn Fabian mit seinen Nike-Schuhen.
Ja, da, ich musste gerade, ich weiß nicht, ob es noch jemandem so ging, ich wusste nicht, was Haifisch-TN sind. Ich habe das gegoogelt und dann dachte ich so, ja, das ist ein hässlicher Schuh.
Finde ich nämlich auch. Die sind, hier die 187 Straßenbahn, hat die irgendwie 2018 oder 19 oder 20 oder so, hat die nochmal irgendwie groß gemacht in Deutschland, gefühlt. Aber ich finde die
aber warum
so
denn Haie?
Hässlich.
Ich dachte, die sind mit Krokodilen.
Ja, Katrin, ach, das
Was haben die denn mit Tieren die ganze Zeit? Warum haben
ich
die so Zoofimmel? Was ist los mit denen?
Ja, ich glaube, das ist auch eher so der inoffizielle Name. Das mit dem Haifisch. Aber ich.
Aber wenn man Haifisch TN so, das sind Air Max, ne?
Ja.
Aber Air Max an sich finde ich eigentlich ganz gut. Ich hatte ganz tolle Air Max Schuhe mal. Die waren pink und orange. Und da drin sahen meine riesigen Füße ganz klein aus. Und das mochte ich sehr gerne. Das fand ich irgendwie gut. Und die habe ich auch immer noch, obwohl die ein Loch haben, weil ich die so schön finde.
Ja, nee, ich bin kein großer Fan von Air Max.
Ja.
Die geben mir nix.
Gut.
Max verständigt sich, oder Philipp verständigt sich dann mit Max darauf, dass Max eben nichts sagen wird, aber Max hält sich dann auch die Hintertür offen und sagt, naja, wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch nichts. Also er lässt ihn da so ein bisschen zappeln. Also wenn er gefragt werden sollte, dann wird er schon alles erzählen, was er zu diesem Thema weiß. Das heißt, das ist so. Er verpetzt ihn jetzt nicht auf den ersten Blick,
ja,
aber
er will auch nicht
sobald,
lügen.
Ja, was ich okay finde, ja, aus Max Sicht.
Ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, in diesen ersten Erfurt-Staffeln, ich kann über die letzten Erfurt-Staffeln wirklich nichts sagen, weil ich die nicht gesehen habe, aber in den ersten Erfurt-Staffeln, wo es alles ein bisschen erwachsener wird, ne, mit Ole und so, da hätte ich mir ganz gut vorstellen können, dass es hier zu einer richtigen Erpressersituation kommt.
Ja, auf
das
jeden Fall.
Das wäre in Erfurt so erzählt worden. Und das finde ich auch ganz interessant. Also ich meine, natürlich, wir haben hier eine andere Zielgruppe, auch vom Alter her und so. Aber das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Wir haben das später bei dieser Goliath-Sache mit dem Computervirus. Da haben wir so eine kleine Erpressersituation mit drin.
Ja.
Manchmal würde ich mir wünschen, dass man da zumindest noch ein bisschen mehr das Gefühl hat, das könnte jetzt gefährlich werden für Philipp. Und zwar, weil Max ein Arschloch ist. Und ich finde, Max eignet sich da als Person auch ganz gut für, um die so zu sein, diese Person.
Ja.
Genauso wie Kai sich später auch gut dafür eignet.
Ja, aber machen sie nicht,
nee,
ne? Das ist vertane Chance.
Finde ich ärgerlich, weil ich finde, man könnte das hier auch auf so eine harmlose Art noch erzählen, dass man da sich nicht als Kind so richtig gruselt oder so richtig doll Angst hat, aber dass man schon diese Spannung damit reinkriegt. Und hier sind gute Anlagen dafür, dass er dann irgendwie zum Beispiel seinen Küchendienst immer von Philipp machen lassen will oder so. Und dass er dann daran auch so ein Stück weit zerbricht.
Ja, und dass es dadurch auch rauskommt, ne, weil alle sich fragen, warum macht der Externe denn jetzt hier Sachen?
Genau.
Wir sehen dann in der nächsten Szene, wie Alexandra, Paula, Monika und auch Frau Galwitz in der Schülerbar über das Labor reden und wie es da eben künftig weitergeht. Und da merkt man schon recht schnell, die Kinder wollen ihre Laborfreiheiten und Laborrechte nicht abtreten, ne?
Ja.
Also da sind die sehr schnell sehr defensiv und sagen, wir haben doch alles richtig gemacht, an uns liegt das nicht. Aber es scheint so, als ob da sich jetzt in Zukunft was ändern wird bei den Rechten eben, die das Labor betrifft. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen blöd. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast,
ich hab ein Foto gemacht.
Da sieht man dieses Plakat von Sebastian Guder mit Sebastian Guder als Piraten-Captain oder so. Und es sieht so ein bisschen aus wie dieses SpongeBob-Bild.
Das hing ja auch vorher noch nie, dieses Bild.
Nee. Das ist neu.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe einen Screenshot gemacht. Finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass du das auch gefunden hast, weil da habe ich mich cool gefühlt kurz. Aber, sehr schön. Ich muss noch sagen, dass ich das sehr toll finde, diese Gruppe an Frauen, die da gerade sitzen. Weil das sind ja wirklich, das sind so wir haben da eigentlich die gesammelte Kompetenz des Schlosses auf einen Haufen, würde ich sagen. Das sind alles so meine Favoriten und ich find das ganz toll, dass die da anscheinend auch so eine Gruppe haben. Und ich würde mir hoffen, dass die auch ohne, dass das Labor geschlossen wird, häufig mal so zusammensitzen in so einem Zirkel und sich darüber unterhalten, was man so für Forschung machen kann und so. Ich finde, es ist irgendwie, ist eine coole Gruppe, so insgesamt.
Ja, generell schade, dass die nicht mehr zusammen machen, ne?
Ja, finde ich auch.
Also, weil die könnten auch einfach richtig gut, eine Geschichte mal zusammen haben, weil die sind wirklich ja eigentlich alle drei toll.
Ja.
Das könnte sich ganz gut ergänzen eigentlich.
Voll. Genau. Man sieht aber auch schon, dass Paula weiß, dass Philipp dieses Feuerwerk machen wollte und dass sie jetzt auch mit sich hadert, ob sie den verpetzt oder ob sie dem Ganzen erstmal selbst auf den Grund geht, und sie entscheidet sich für diese Variante. Das heißt, sie geht noch nicht direkt zu Frau Gallwitz, sondern sie redet erstmal mit den anderen Girls. Fand ich eigentlich auch eine ganz interessante Wahl, dass sie sich mit denen austauscht, weil da steht ja für die auch viel auf dem Spiel.
Ja.
Aber dass sie noch nicht direkt zu Frau Gallwitz geht, obwohl ihr Verdacht ja schon sehr begründet ist.
Ja, das sieht man mal wieder. Auch die ist eine recht integere Person.
Ja.
Also die haben generell ja einen ganz guten Zusammenhalt, ne, im Schloss.
Auf jeden Fall.
Und wir sehen dann ja auch, wie in der nächsten Szene Philipp sich erstmal eine Cola zieht am Automaten.
Das wäre ich.
Und direkt von Paula und Alexandra abgefangen wird. Und dann auch sehr, sehr schnell Philipp eben Bescheid bekommt, dass es jetzt hier um den Brand geht. Und er will auf einmal auch ganz schnell weggehen und sagt, ich muss nach Hause, meine Mama wartet wegen dem Essen und so. Aber das lassen die Mädels nicht gelten. Sie zerren ihn in die Schülerbar und da wird er jetzt erstmal befragt. Und also Philipp, finde ich, wird auch sehr defensiv und auch sehr schnippisch.
Ja, wird er ja gerne mal.
Man denkt so, wo ist das schlechte Gewissen?
Ja.
Ne? Das ist jetzt so weg, weil er jetzt verdächtig wird und er das nicht gut findet, und dann wird er einfach auch unsympathisch.
Ja, aber das finde ich ganz gut, weil ich finde, das hat er auch in seinem Charakter mit drin. Das ist schon öfters mal hochgekommen und ich finde, das ist ja eine Stresssituation und das ist auf jeden Fall doch relativ naheliegend, dass er dann auch so darauf reagiert und dass er wegschlägt.
Jetzt erzählt er ja wieder von seiner Geschichte, dass er auf der Jungstoilette war und dann ins Labor gegangen ist oder daran vorbeigekommen ist. Aber da fällt dann Paula auf, dass die Jungtoilette natürlich ein Stockwerk unter dem Labor ist und er deswegen gar nicht da so mir nichts, dir nichts dran vorbeikommt. Also er muss da ja aktiv irgendwie hingegangen sein. Und da merkt auch Philipp so, da habe ich mich vielleicht gerade ein bisschen verrannt in meiner Geschichte. Das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Auch sehr interessant, dass die anderen, die LehrerInnen, das nicht so auf dem Schirm haben, sondern nur Paula. Aber da lässt sich natürlich dann jetzt so ein bisschen fragen, okay, hat Philipp jetzt wirklich was mit dem Brand zu tun? Ist es einfach nur wirklich dieser Heizlüfter, der von Herrn Pasulke da reingestellt wird? Ist es vielleicht eine Kombination, dass Sachen, die leicht entflammbar sind, zu nah an diesem Heizlüfter drangestanden haben? Hat Philipp also vielleicht nur eine Teilschuld oder gar keine Schuld? Das weiß man so erstmal nicht. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass wir da wirklich im Unklaren gelassen werden.
Ja, was denkst du denn darüber, dass die Toilette ein Stockwerk weiter unten ist?
In welchem Bezug meinst du das jetzt?
Ja, meinst du, ihn belastet das? Ist das eine Sache, die wo man sagt, ah, das ist dann ja offensichtlich gelogen, oder ist es eine Sache, die trotzdem Sinn macht? Wie muss man dazu stehen?
Ich weiß nicht mal ganz genau, wie es ausgeht. Ich glaube, dass da irgendwas mit dem Heizlift da dass damit was passierte. Ich glaube auch eher, dass die Serie natürlich sagt, okay, Philipp ist unschuldig, der macht das jetzt hier nicht. Ich glaube, der war wirklich auf Toilette und ist dann halt hochgegangen, um weiterzuarbeiten und hat dann gemerkt, dass es gebrannt hat.
Das glaube ich nämlich auch. Das ist auch meine Vermutung. Und ich finde auch, dass es nicht unbedingt er kann ja auf Toilette sein und dann auf dem Weg zum Labor sein. Das ist ja okay. Also das, finde ich, ist noch kein Verdachtsmoment eigentlich. Die Geschichte macht halt nur keinen Sinn, dass er dann spontan das gesehen, mitbekommen hat, obwohl er ja gar nicht auf dem Weg zum Labor war. Also
ja,
er lässt eigentlich nur die Information weg, dass sein Ziel ja das Labor war, weil er da die Feuerwerkskörper zusammenbasteln wollte. Das ist so mein Gedanke dazu.
Wir sehen dann Herrn Dr. Edel wieder. Ne, der hat sich in das Internat verlaufen.
Freue ich
und
mich.
Und da finde ich jetzt auch irgendwie ganz schön, dass er auch krank ist.
Ja.
Und dass das einfach so als so, ja, es ist ja eigentlich egal für die Geschichte.
Das ist so lustig.
Finde ich irgendwie ganz cool, dass er, obwohl es ist nicht ganz egal, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Aber er möchte dann auch nicht die Hand geben und so, weil er niemanden anstecken will. Und es geht natürlich darum, ums Geld, ne? Wie kriegt jetzt das Schloss genügend Geld irgendwie im Vorhinein vielleicht sogar, dass man das wieder renovieren kann und dass man so schnell wie möglich wieder das Labor benutzen kann. Und da ist natürlich das mit der Versicherung noch nicht so richtig geklärt. Also wer jetzt dafür haftet und wie viel man bekommt und wie viel man selbst bezahlen muss. Und hier versucht dann eben Guppy den Schulrat Dr. Edel klein zu quatschen.
Ja, ich mag Herr Dr. Edel ja. Ich finde immer gut, wenn er da ist. Das sind immer ganz komische Geschichten. Man vergisst auch immer, dass es den gibt. Und dann ist er wieder da und dann passieren immer so ganz komische Sachen. Ich finde, er hat so was Onkeliges an sich. Das ist so der Onkel von Schloss Einstein. Der hat ja auch eigentlich immer einen ganz guten Humor so. Also ich finde immer, es ist ein Highlight, wenn er da ist. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, wieso ist es wichtig, dass er krank ist? Also ich habe das noch nicht so mitbekommen.
Ja, Dr. Wolfert und Dr. Stolberg versuchen ihn ja klein zu quatschen und ihm auch von der Wichtigkeit des Labors zu überreden. Und er sieht das ja erstmal nicht so richtig ein. Und dann sagen ja aber die beiden so, ja, hier im Labor, das ist ja das Herz von Schloss Einstein, hier können Dinge erfunden werden. Und stellen Sie sich mal vor, hier wird in naher Zukunft ein Mittel gegen Erkältung entwickelt. Und das ist dann der Punkt, wo Dr. Edel ins Grübeln kommt und sagt, oh, erkältet bin ich ja auch. Nee, das ist dann schon eine gute Idee. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, weswegen Dr. Edel eben eine Erkältung gerade hat. Ich finde jetzt aber so krass, wie das dargestellt wird, dass das Labor irgendwie so, also klar, das ist ein wichtiger Ort im Schloss und wir sehen das natürlich auch in der Serie, dass da viel stattfindet, aber dafür, wie wichtig das jetzt anscheinend wirklich sein soll, ist das Labor ziemlich schlecht ausgestattet.
Das finde ich auch. Hatten wir auch schon letztens drüber geredet, mit den Bunsenbrennern, die es da irgendwie nicht gibt. Und ja, es ist auch recht klein. Aber es ist ja anscheinend unglaublich teuer, ne? Also die reden ja irgendwie über Hunderttausende von Euros oder D-Mark, weiß ich gar nicht.
800.000.
Ja, das ist ja fast eine Million Geld. Das ist schon, also,
aber finde ich realistisch.
Ja, aber so sieht's nicht aus.
Nee. Aber ich glaube, also so, das sind ja auch dann so spezielle Sachen und so Laborsachen sind, glaube ich, auch sofort teuer, ne?
Ja.
Gerade auch, also da muss ja vielleicht erstmal bei so einem Erlmeyer-Kolben anfangen. Der wird bestimmt auch schon mega teuer sein, obwohl man es nicht denkt.
Das stimmt schon. Ja, also man sieht auf jeden Fall hier viel so diese deutsche Bürokratie. Mit dem, ja, ach, aber das ist doch, wir müssen doch hier für das Schulimage und sie wissen doch und das muss doch hier genehmigt werden, aber da brauchen wir noch eine Unterschrift und so. Das finde ich ganz, ganz interessant, dass wir hier diesen Fokus drauf legen. Ja, ich würde alle Leute bitten, die so krank sind wie Herr Dr. Edel, einfach zu Hause zu bleiben. Ich fand das schon heftig, wie krank er da ist und einfach sagt, nö, das ist heute ein Arbeitstag, da gehe ich doch mal zu Schloss Einstein und das besuchen. Da hat sich meine Einstellung zu durch diese ganzen Covid-Maßnahmen schon zu geändert, dass ich dann denke, nee, bleib doch einfach da und kurier dich aus. Ist auch nicht gesund, wenn man so krank ist und dann auf den Beinen sein muss. Das lohnt sich für keinen. Genau. Und dann...
Katrin, was glaubst du, wie teuer so ein Erlmeyer-Kolben 100 Milliliter mit Normalschliff ist? Einer?
40 Euro?
Ja, 30.
Oh. Ja, okay, da kommen schon Summen zusammen, ne? Wenn du so einen Klassensatz hast. Mhm.
Ja.
Und dann geht auch mal einer kaputt. Also da,
das ist schon anscheinend teuer.
Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Also hätte ich schon gedacht, irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Ich wollte mich nicht blamieren.
Ich bin jetzt, oh, das ist jetzt, oh, ich bin gerade auf so einem Glasversandshop, wo es dann so Apothekerfläschchen gibt und so. Und das sind schon interessante Sachen.
Ja.
Also man braucht sie ja nicht. Nee. Aber also die sehen schon ganz cool aus. So ist ja nicht.
Ja, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich meine Gewürze alle in so Apothekerfläschchen aufbewahrt habe.
Mhm.
Ist aber ein bisschen unpraktisch, weil man eigentlich dann auch so einen Spachtel braucht, um das dann abzumessen. Und dann habe ich die da wieder rausgeholt. Aber die Deckel davon, die haben sich als perfekte Kerzenständer erwiesen. Also die benutze ich hier die ganze Zeit als Kerzenständer. Da passt perfekt eine Stabkerze rein.
Ja, das ist doch wunderbar.
Ja,
genau, wie geht's denn weiter? Philipp streift jetzt dann durch dieses sehr schwarze und rußbehaftete Labor, das ja wirklich mitgenommen aussieht, das ja auch abgesperrt wurde. Und dann sehen wir schon im Hintergrund, wie Alexandra und Monika sich anschleichen und ein Foto machen. Und Philipp ist natürlich dann jetzt so schockiert, weil er quasi auf frischer Tat ertappt wurde. Es ist jetzt auch nicht genauso richtig schlau, dass Philipp jetzt da ins Labor geht und versucht, Dinge verschwinden zu lassen, weil der Herr Walter, glaube ich, ne, von der Versicherung, der hat natürlich auch Fotos vom Labor gemacht. Und wenn er jetzt merkt, dass Sachen fehlen, da wird man natürlich sehr misstrauisch. Ne? Und dann auch gerade mit Philipp, der sowieso in diesem Bereich ja auch schon auffällig wurde.
Ja.
Und der spielt sich da gerade in so einen Fokus.
Es ist gar nicht so clever. Und auch, wieso macht er die Tür nicht zu, wenn er da reingeht?
Ja, da ist er vielleicht jetzt auch einfach in einer Stresssituation, ne?
Ja.
Also das könnte ich mir dann gut vorstellen, dass der da jetzt überhaupt nicht viel nachdenkt, sondern einfach nur denkt, ich muss das jetzt hier irgendwie so schnell wie möglich unter den Tisch kehren.
Aber sehr clever von den Mädels. Sie sagen erst was, nachdem das Foto geschossen wurde. Das haben sie allen James-Bond-Bösewichten voraus, dass sie nicht den Plan erst verraten und dann zur Tat schreiten wollen, sondern sie sichern erst den Beweis und dann durch das Klicken des Fotoapparats, aber auch durch ihre Worte, wird dann klar, dass sie Philipp auf frischer Tat ertappt haben. Und ja, das wird, also ich finde richtig spannend. Das ist ein richtig guter Cliffhanger, wo man tatsächlich jetzt auch ohne, ach, das ist eine Nostalgiesendung, das finde ich irgendwie schön so, sondern ohne das zu wissen, tatsächlich wirklich Bock hat zu wissen, wie geht's hier weiter. Also das ist ein richtiges Zugpferd. Da hat man richtig Bock so, da möchte ich jetzt die nächste Folge sehen. Ich will wissen, wie verdächtig oder wie schuldig ist denn Philipp Schwers jetzt? Weiß man ja nämlich wirklich nicht. Also das finde ich sehr, 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 sehr gut und spannend.
Ja, ist es auch. Also ja, wir sind dann in der nächsten Geschichte. Und welche wollen wir da machen? Entweder Kevins Gold oder Giovannis Filmmassaker.
Ich würde das Giovanni-Ding nehmen, weil das ist wirklich, also das ist der krasse Gegensatz zu der Geschichte, die wir jetzt haben. Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Und dann haben wir fürs Ende vielleicht noch ein bisschen was Spannenderes, weil die Leute sollen ja auch dranbleiben, damit wir noch ein bisschen über Ingo reden können. Und
ja, stimmt.
Dann verlieren wir die Leute in der Mitte vielleicht nicht so doll.
Ja, Giovanni ist ja immer noch in seiner Trainingssession für das Survival oder für diese Survival-Show, nee, Challenge, ne, die er ja absolvieren möchte. Und anscheinend ist er jetzt in der Lagerhalle eingesperrt und
so
überlebt da für 2-3 Tage. Ich weiß auch gar nicht, wie die Toilettensituation in der Zeit ist. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich da Wolf und Ingo was ganz Besonderes ausgedacht haben. Aber er trainiert da, macht Liegestütze, ne? Da kann dann sogar auch fast einarmige, wobei ich da eher das Gefühl habe, dass er einfach nur seinen Oberkörper rotiert, während er auf einem Arm sich abstützt. Also das ist jetzt nicht so richtig Liegestütz für mich.
Einarmiger Plank.
Ja, genau.
Aber es ist auch, ja auch anstrengend.
Schwierig.
Ja, ja, ich könnte das nicht.
Wolf und Ingo kommen dann ja dazu und bringen ihm auch einen Eimer Wasser. Und Giovanni will ja auch sofort trinken und sagt so, oh, endlich, ich habe hier ja kein Wasser. Das ist ja super. Und dann erzählen die Kinder Giovanni aber, ey, du kannst jetzt hier, das ist ja Survival. Du kannst nicht einfach jedes Wasser trinken, ohne das zu filtern. Du musst wissen, woher es kommt. Und probier doch da deinen, weiß nicht, deinen Filterstrohhalm mal aus. Das wäre dann irgendwie was ganz Gutes. Und Giovanni findet das auch eine super Idee und sagt, ey, ja, das ist ja wirklich, ihr seid pfiffig. Also man hat das Gefühl, er findet das gar nicht als Schikane, was da Ingo und Wolf die ganze Zeit machen, obwohl es das eigentlich so ist.
Ja,
ne?
Das kann ich gar nicht, ich ertrage das kaum. Ich finde, das ist wirklich einfach nur erniedrigend die ganze Zeit. Das ist ein erwachsener Mann und der wird also wirklich schlimm behandelt, finde ich. Mochte ich das auch nicht so gerne angucken. Ja, auch weil ich das Gefühl habe, er ist denen so ausgeliefert und ihm geht's wirklich nicht so gut. Und
ja, man hat das Gefühl, Ingo und Wolf wollen eigentlich nur gucken, wann Giovanni aussteigt, ne?
Ja.
Und Otto und Doro wollen Giovanni sogar wirklich auch ein bisschen
genau,
helfen.
Genau, hatte ich auch das Gefühl. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass zumindest Ingo bald weg ist. Obwohl Wolf eigentlich die viel schlimmere Person von beiden ist.
Ja, ja, das stimmt, also, da hast du recht.
Nee, also das hat mir gar nicht gut gefallen. Dann geben sie ihm ja auch im nächsten Schritt so eine Zwiebel. Deswegen haben wir auch das Shrek-Zitat mit drin, weil das ist jetzt auch wieder, weißt du, halbe Stunde Brainstorming, da kommen Titel, wo keiner versteht, wo der eigentlich herkommt. Weil im Laufe der Geschichte wird Giovanni sich auch noch mit einem Basketball unterhalten.
Genau, wir würden ihn jetzt einfach mal nicht Wilson nennen, sondern Spalding oder Molten oder so.
Genau, also Anspielung auf Castaway, da scheint es irgendjemanden im Team zu geben, der diesen Film wirklich gerne mag, weil es gibt dauernd Anspielungen darauf. Dann hattest du gesagt, er spricht ja auch noch mit diesem Filmplakat, mit dem grünen Diamanten, ne?
Ja, genau, die Jagd nach dem grünen Diamanten. Und da zeigt es sich, dass anscheinend sowohl die Jagd nach dem grünen Diamanten als auch Castaway, als auch Forrest Gump, als auch Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3 alle von demselben Regisseur gemacht worden sind. Und zwar Robert Zemeckis.
Ja.
Und das ist schon ein tolles Ding, ne? Also der hat da anscheinend wirklich viele berühmte Filme gemacht. Also gerade so die 80er mit den Zurück in die Zukunft teilen, muss anscheinend so sein Jahr oder sein Jahrzehnt gewesen sein. Aber dann natürlich auch hier Forrest Gump zu machen, ist krass.
Ja.
Und auch Castaway, ne? Das sind ja alles so richtig. Oder der hat auch den Polarexpress gemacht, wo ich da aber sagen muss, der fand ich immer ziemlich gruselig.
Weißt du, woran das liegt, dass du den gruselig findest?
Ja, weil der so komisch animiert ist.
Weißt du, wie man diesen Effekt nennt, Stefan? Den du bei Polar Express sagst, du bist nicht die einzige Person, die das hat. Das nennt man Uncanny Valley. Also das bedeutet, dass es zu doll irgendwie an was Echtem schrappt, aber es nicht ganz erreicht und dass man deshalb ein ganz komisches Gefühl hat. Und zwar viel mehr, als wenn es einfach nur gezeichnet wäre oder sehr gut animiert wäre. Deswegen sind heutzutage die Animationsfilme, wie zum Beispiel was kann man denn nehmen, Alles steht Kopf oder so, die Figuren sind ja immer überzeichnet. Man versucht gar nicht erst, eine echte Figur da zu bauen, damit man nicht am Uncanny Valley schrappt. Und das, bei Polar Express, die haben alle so tote Augen und die sehen aber zu echt aus und dadurch wirkt es die ganze Zeit so, als ob die super gruselig wären. Das finde ich, find ich ganz interessant. Naja, aber um nochmal die Titelstory zu erklären. So, wie sind wir denn dann auf das Shrek-Zitat gekommen? Wir waren dann irgendwie bei, wir suchen irgendwas mit Castaway und so. Und dann hatten wir diese Zwiebel mit reingenommen und dann waren wir einfach bei Filmzitaten, ne? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, genau. Also dann wegen dieser Zwiebel kamen wir dann auf dieses Schichtending, ja, weil Was war denn da nochmal der Grund genau für? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Nee,
ist aber ein guter Film. Shrek und Zurück in die Zukunft, beide in meinen Top 10 meiner Lieblingsfilme. Aber Shrek 2 und Zurück in die Zukunft 2, jeweils die zweiten Teile. Das, damit kann man mich sehr glücklich machen.
Ja.
Finde ich sehr gut.
Verstehe ich. Ja. Also, und wir haben dann ja auch nochmal über Shrek geredet so ein bisschen. Haben da auch einfach gemerkt, dass das wirklich super Film ist.
Ja, voll.
Giovanni isst dann diese Zwiebel, während er dieses Brackwasser trinkt und mit dem Basketball anfängt zu reden. Also schlimm. Die Kinder sind dann wieder weg. Er hat dann auch so ein riesengroßes Messer daneben,
ja,
wo ich mir auch gedacht habe, okay, was geht denn hier jetzt ab?
Ja, und warum hat er ein Messer, aber sonst nichts? Also es ist doch viel wahrscheinlicher, dass er irgendwie noch was zu essen hat als ein Messer, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, auf dieses Survival-Ding kann er schon ein Messer mitnehmen. Aber dann doch auch nicht so ein Messer. Also für mich sieht das eher aus wie so ein Messer aus der Küche und nicht wie ein Messer, das man irgendwie in so einem Survival-Kontext hat.
Ja.
Also ich glaube, das ist viel zu fein. Der bräuchte eher so ein, so ein Messer, womit man auch ein bisschen Holz bearbeiten kann und das dann nicht direkt danach stumpf ist. Und das Messer sieht mir danach nicht aus. Also das ist so eher ein Küchenmesser für meine Begriffe, aber da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Und er schnippelt dann ja so ein bisschen die Zwiebel in erstmal Viertel, um sich diese Zwiebel einzuteilen und redet dabei die ganze Zeit mit diesem Basketball. Und irgendwann merkt er ja auch, also er hat erstmal wunderbar Spaß damit in dieser Situation und dann merkt er, dass er mit einem Basketball redet und dann vergeht ihm so ein bisschen die Lust an diesem, ja, ganzen Sein und man kann es verstehen und man denkt sich so, ey, was ist, also du bist da jetzt hier 2 Tage höchstens, also einen Tag eigentlich, weil du ja gerade erst zum allerersten Mal Wasser trinkst und Essen bekommst, also du hast jetzt vielleicht eine Nacht in dieser Lagerhalle übernachtet, wenn überhaupt, und du drehst jetzt schon am Rad, also vielleicht solltest du nicht dieses Survival-Ding antreten, ja, wenn du jetzt schon Probleme hast und, ne?
Würde ich auch sagen, er ist nicht so richtig geeignet. Also das Gefühl kriegt man auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Es hat schon einen Grund, wieso wir so alle nicht mehr leben. Und von daher, lass ihn doch einfach in Ruhe da. Aber er hatte sich ja auch dafür angemeldet. Wieso meldet man sich überhaupt für sowas an? Das verstehe ich schon mal nicht.
Ja, vielleicht hatte der da irgendwie im ersten Moment Lust drauf und gedacht, ey, das ist eine coole Challenge.
Ja.
Aber hat halt noch nie in diese Richtung was gemacht und gedacht, okay, ich werde eh nicht genommen, aber wenn ich dann da bin, dann werde ich das schon irgendwie lernen.
Ja.
Und vielleicht ist er jetzt so ein bisschen, hat er sich selbst überschätzt, ne?
Kann
also,
sein.
Das ist ja so ein klassisches Ding, dass man sich selbst irgendwie viel zu viel zutraut und dann ist man in einer Situation und merkt, man ist überfordert. So gesehen vielleicht besser, dass er es jetzt merkt, als er es in, ich weiß gar nicht, wo das nochmal sein sollte, Südamerika, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja, und dann kommt ja die Erlösung, ne? Also die Kinder kommen wieder alle rein und Doro hat seine Post mitgebracht, finde ich auch auf eine Art nett, auf eine andere Art auch irgendwie ein bisschen übergriffig. Hat er sie darum gebeten? Ich glaube nicht. Und da ist auch ein Brief von dieser Challenge bei. Er darf aber gleichzeitig auch diesen Survival-Anzug anziehen, ne? Und da hatte ich schon wieder ein gutes Gefühl. Also wie du gesagt hast, Otto und sie, die haben sich da schon schöne Sachen ausgedacht. Aber während er den dann anhat und auch so die Funktion ausprobiert, liest dann Doro seine Post vor, denn er kann dann mit nicht so gut die Briefe öffnen. Und es stellt sich raus, es ist keine Krokodilfarm, sondern ein Krokodil. Ach nee, das ist ja eine andere Geschichte, die wir genauso dann in ein paar Folgen dann nochmal bekommen. Nee, es wurde verwechselt.
Ja.
Er hat doch.
Er darf nicht an der Challenge teilnehmen. Und als Wiedergutmachung bekommt er irgendwie eine Palette Zwiebelsaft.
Ja.
Ja. Und da haben natürlich die Kinder jetzt ganz, ganz viel Spaß dran. Aber Giovanni kann ja, nachdem er an einem Tag eine Zwiebel essen musste, kann er Zwiebeln einfach nicht mehr sehen.
Nee, verstehe ich aber auch. Ja, cool. Hast du schon mal Zwiebelsaft gesehen zum Kaufen?
Nee, aber es gibt ja ganz, ganz viele komische Säfte, ne?
Ja.
Also es gibt ja auch so Sauerkrautsaft, den man trinken oder kaufen kann. Selleriesaft und da denkt man sich immer, warum? Also vielleicht zum Kochen.
Ich kenne Zwiebelsaft so, nur, wenn man Ohrenschmerzen hat oder Halsweh oder so, dass man das dann, also aus dem Gesundheitsbereich, aber nicht als Drink.
Nee, ist schon interessant.
Ja.
Ja.
Vielleicht braucht man deswegen eine Kampagne, um das cool zu machen durch so ein Survival-Training.
Vielleicht ja, hat wohl hat nicht so geklappt. Richtig funktioniert in den letzten 20 Jahren. Aber da kommen wir doch mal zur letzten Geschichte und die dreht sich natürlich um Kevins Gold und lautet auf der Goldwaage, wie viel ist Kevins Wort wert? Man sieht Kevin jetzt hier im Zimmer in einer ungewöhnlichen Beschäftigung und zwar staubt er saugt er Staub und Johannes wird da dreht natürlich misstrauisch, weil warum sollte er das machen?
Ja.
Da kommt dann eben ganz schnell heraus, beziehungsweise Johannes fragt ihn ja auch, sag mal, stimmt es eigentlich, dass du Gold gefunden hast? Und dann ist Kevin auch direkt schon so, ja, also schon so ein bisschen, aber also du darfst nichts erzählen. Erinnerst du dich noch an dieses Goldnugget, das Papa aus Bolivien mitgebracht hat? Ja, und dann wissen wir ja natürlich, okay, Kevin hat dieses Goldstück eben von seiner Mutter geklaut. Und jetzt ist Johannes natürlich so, okay, aber also hast du das noch? Und wie geht's weiter? Weiß Mama davon? Das sind natürlich jetzt alles erstmal so Fragen, wo man merkt, auch Kevin hat ein schlechtes Gewissen.
Yes.
Weiß ja auch nicht, wie er richtig damit umgehen soll, weil er soll ja dieses Goldnugget auch eigentlich Kollege Wolfert und Kollegin Hansen aushändigen.
Ja, wobei ich das immer noch nicht so richtig verstehe. Ich finde, die beiden sind da ein bisschen zu streng mit ihm. Für mich ist das glasklar, dass er sich da eine Sache verrannt hat. Wieso sehen die das nicht? Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen.
Ja.
Derweil erzählt ja Herr Dr. Wolfert, Frau Hansen, dass er nicht mehr mit dem Team Schulgarten ist. Oh Wunder, wer hätte das denn gedacht, dass er da gar nicht seine Begeisterung so lange halten kann. Er hatte ja schon von Anfang an keinen Bock drauf. Hat jetzt aber endlich eine Ausrede gefunden, weswegen das jetzt nicht mehr klappt. Und lässt die arme Frau Hansen da jetzt auch so ein bisschen im Regen stehen, ne? Die als Referendarin da bestimmt nicht so gut wieder rauskommt, weil man möchte ja auch einen guten Eindruck machen bei der Schule. Und das finde ich schon, da sieht man so ein bisschen das Machtungleichgewicht, was die beiden auch haben.
Ja, andererseits, Frau Hansen hat ihn ja auch in dieses Schulgartenprojekt reingequatscht, ne? Also ich war auch im ersten Moment so auf Seiten von Frau Hansen und dann dachte ich mir so, hey, aber der wollte von Anfang an nicht, hat gesagt, er will's nicht.
Ja.
Und wurde dann von ihr dazu gedrängt.
Na gut.
Und dass er sich jetzt bei dem ersten Moment irgendwie aus dem Staub macht, ich kann es verstehen.
Ja, stimmt. Ja, den Punkt gebe ich dir. Naja, Kevin ist auf jeden Fall wieder da. Ich habe das Gefühl, Kevin hängt da mehr rum in der Schule als zum Beispiel so eine Alexandra. Den sieht man auf jeden Fall häufiger. Und er möchte ja nochmal mit Frau Hansen reden, eigentlich ja auch mit Herr Dr. Wolfert, aber der gehört ja jetzt nicht mehr dazu, sagt er ihm ja auch, dass Frau Hansen jetzt die Ansprechpartnerin ist.
Ja, da hatte ich dann kurz das Gefühl so, oh, kommt jetzt Herr Wolfert nochmal zurück, weil es ums Gold geht?
Ja, dachte
oder?
Ich auch, weil er wirkte ja schon so, als ob ihn das interessiert. Ich meine, als Geschichtslehrer sowieso sehr interessant, wieso liegt der Gold in einfach so in der Erde irgendwo in Brandenburg rum? Also ja, aber irgendwie hat ihn das jetzt kalt gelassen.
Ja.
Genau, und dann erzählt Kevin ihr eigentlich alles, aber sie glaubt ihm halt einfach weiterhin nicht, was ein bisschen
ja,
schade
ja, und da dachte ich mir, ey, Frau Hansen, ne? Also wirklich, du findest das jetzt unglaubwürdig, dass da so ein Junge einfach Gold von seiner Mama geklaut hat.
Ja.
Und so getan hat, um eine Wette zu gewinnen, als ob er jetzt Gold gefunden hat. Das findest du unwahrscheinlicher als jemand, der ein oder nicht mal einen Meter, so 20, 10 Zentimeter unter der Erdoberfläche in einem Schulgarten ein Nugget gefunden hat, das so groß ist wie, was weiß ich nicht, ne, das also wirklich wertvoll sein muss. Und sonst wird da ja auch nichts mehr gefunden an Gold. Das hältst du also für wahrscheinlicher.
Ja.
Und das ist, also da dachte ich mir, also nee, das kannst du mir doch nicht erzählen.
Nee.
Hier bröckelt die Geschichte.
Ja, voll. Nee, und deswegen, also, aber sie macht was Gutes, immerhin. Sie sagt, ich will da mal mit deiner Mutter drüber sprechen. Und damit bringt man, glaube ich, Klarheit in die Geschichte. Ich glaube,
ja,
das ist so die einzige Möglichkeit, da irgendwas nachzuvollziehen. Aber ich hätte ihn einfach gehen lassen. Andererseits ist es schon ein riesiges Goldnugget, ne? Das ist schon ziemlich viel Geld wert.
Ja, aber in dem Moment, ne? Also gerade, wo Kevin ja auch hier klaren Tisch macht Und du, also du merkst es doch.
Ja, das stimmt.
Also da musst du eigentlich nicht die Mutter noch anrufen und fragen. Also doch, vielleicht dann schon, ne?
Ja.
Aber im Grunde genommen ist der Fall
ich
klar.
Ich finde auch. Aber naja, weiß man nicht. Und Frau Hansen ist ja jetzt auch noch nicht so lange im Geschäft. Vielleicht ist sie sich auch einfach ein bisschen unsicher.
Ja, ja. Darf sie ja auch sein.
Genau.
Wir sehen dann, wie Frau Bodenstein natürlich nur im Zimmer von Kevin und Johannes gerade irgendwie die Wäsche einräumt und dann angerufen wird von Frau Hansen. Und sie denkt natürlich, okay, es geht um Johannes, aber dann geht es irgendwie um Kevin und das versteht sie dann nicht so richtig, ja, weil er auch gar nicht auf der Schule ist.
Finde ich auch logisch. Also ja, gut, dass es mal jemand anspricht.
Ja, aber dann geht es halt dann doch relativ schnell eben um diesen Schulgarten, um das Gold und ob sie denn überhaupt ein Goldnugget irgendwie hat. Und Frau Bodenstein macht dann auch das Richtige und sagt, ja, ich guck mal nachher nach, ich rufe sie dann zurück,
ja,
ob das denn in Ordnung gehe. Und Frau Hansen ist so, ja klar, nee, also ich bin den ganzen Tag im Schloss, kein Ding. Also
auch komischer Plotpoint, oder?
Da mache ich nichts.
Dass sie sagt, ich rufe sie gleich zurück, total irrelevant für den Zuschauer eigentlich, dass sie das nicht direkt macht. Da hatte ich mich nämlich gefragt, ob jetzt noch irgendwie was passiert in der Zwischenzeit, aber nee, die machen das dann einfach.
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir jetzt nicht irgendwie noch eine neue Kulisse brauchen,
ja,
wo Frau Bodenstein nach dem Gold sucht.
Ja.
Und ja, ich glaube, das ist der einzige Grund, aber dass Frau Hansen jetzt einfach den ganzen Tag im Schloss ist, das fand ich halt dann doch ein bisschen unrealistisch.
Ist ein Internat, Stefan. Ist ein Internat.
Ja, trotzdem.
Ja.
Naja, wir sehen dann, wie Kevin jongliert, natürlich.
Klar, er ist ein Zirkuskind.
So ein bisschen auch, er ist ein Zirkuskind, aber auch um dieser Situation zu entfliehen, weil Frau Bodenstein fragt ihn ja dann doch nochmal gut aus. Und irgendwann kommt dann ja auch dieses Stückchen Gold zur Sprache und Kevin knickt ein und sagt, doch, ja, doch, ich habe das hier irgendwo und fängt dann an, danach zu suchen und wird immer panischer, während Frau Bodenstein immer ruhig und gelassen da ist und auch einfach nichts mehr sagt und einfach so die Dinge beobachtet und Kevin wird immer noch panischer und denkt so, oh, das war doch hier irgendwo. Und dann kommt die große Sache und zwar sagt sie, naja, also jeder hat hier seinen Privatbereich und der ist für die anderen tabu und deswegen bin ich in deinen Privatbereich eingedrungen und habe das Goldstück mir zurückgeholt,
ja,
damit du das mal lernst.
Genau.
Und ich dachte so, hä, das ist doch jetzt auch irgendwie viel am Platz.
Ja, vor allem, das kommt von der Frau, die dann ja auch später diese Fernsehzeitschrift unter Johannes Bett findet, was ja im Grunde, also das... Wenn wir jetzt nicht um den heißen Brei drum reden, ne, dann ist es ja im Grunde so ein Porno-Äquivalent eigentlich mit dieser Zeitschrift. Also die haben ja nur nicht,
ja,
den Playboy hingelegt, weil es irgendwie noch unangebrachter wäre. Aber so richtig Sinn macht es nicht, dass auf einer normalen Fernsehzeitschrift jemand nackt ist. Und da ist sie ja auch schon relativ indiskret unterwegs, obwohl ich den beiden Jungs auch nicht so richtig zutraue, dass sie ihr Bett selbst machen. Ich denke, das kommt damit gelegen. Aber ja, ich habe der Mutter irgendwie, ich habe ihr das schon so ein bisschen gegönnt, dass sie jetzt so damit so um die Ecke kommt. Und ich glaube auch, dass das eine ganz gute Lektion für Kevin war, dass er das nicht so machen soll. Andererseits, finde ich, hatte er eigentlich alles im Griff, bis Frau Hanse und Herr Dr. Wolfert einfach intellektuell ausgestiegen sind aus der Sache. Also er hat eigentlich nicht so viel verkehrt gemacht. Und ja, ich glaube, er hat einen ganz dollen Schreck bekommen, der gute Kevin.
Ja, genau. Und dann weiß er ja auch nicht, wie er weitermachen soll. Und dann sagt aber die Mama, naja, also so wie ich es verstanden habe, hast du ja die erste Ernte gewonnen. Tausch es doch einfach gegen das Goldnugget aus. Und dann sind dann alle wieder zufrieden. Und es hatte ja auch den Anschein, als ob sie das eh schon mit Frau Hansen ausgemacht hätte.
Ja.
Ne? Also ja, ich glaube, da hat dann auch Frau Bodenstein gesagt, naja, was sollen wir denn mit 300 Karotten? Brauche ich jetzt nicht so.
Wenn überhaupt irgendwas passiert. Ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, weil die Begeisterung für den Schulgarten scheint mir sehr klein zu sein, auf egal welcher Seite. Niemand will den.
Ja, vielleicht Herr Dr. Stolberg.
Ja, aber der will ja auch nichts daran machen.
Nee, der will den haben.
Der will den haben. Ja, haben. Ich hätte auch gern einen Garten, aber sich drum kümmern, das ist die Sache.
Ja.
Ja.
Ja, Ja, insgesamt eine Folge mit Höhen und Tiefen. Ja. Also ich fand jetzt eigentlich die Art und Weise, wie die Kevin-Geschichte zu Ende geführt war, ganz okay.
Ich auch.
Die Philipp-Geschichte, haben wir auch schon drüber geredet, ist wirklich interessant. Und bei Giovanni, ich meine, da kann man ja noch irgendwie dem zugutehalten, dass da so ein paar Anspielungen an Filme waren, die man irgendwie erkennen konnte. Ja. Aber ja, also so richtig hinter dem Ofen hervorgeholt hat die Giovanni-Szene oder Geschichte uns jetzt nicht.
Nee, eher unangenehm.
Aber das ist, ja.
Ja.
Ja. Aber wie geht's denn jetzt mit Ingo weiter?
Ja. Also Ingo, ne, haben wir jetzt gesehen, der wurde dann, hat ja nochmal hier diese Zwiebelgeschichte mit zu Ende gebracht. Ich musste viel an Ingo denken. Ich habe mir nochmal in meinem Kopf überlegt, was haben wir denn alles mit Ingo erlebt?
Ja.
Ich finde, da so konkrete Geschichten zu finden, ist relativ schwierig, weil er schwimmt viel mit diesen Dorfkindern so mit. Wir haben ja am Anfang viel über seine Mütze geredet vor allem. Es gab ja auch zu Beginn diese Geschichte mit dieser Freundschaft und Loyalität, ne, zu seinem Freund Oliver und dann aber auch zu Atze, den wir auch schmerzlich vermissen. Den vermisse ich wirklich. Ich finde, Atze wäre eine wirkliche Bereicherung.
Ja, gerade im Tandem mit Alexandra.
Ja,
ne?
Also, ja, sehr schade. Genau. Woran ich überdenken musste, ist die Geschichte, wo die Ingos kleine Schwester Steffi in diesen Ballon, also in diesen Heißluftballon gesetzt haben, beziehungsweise, naja, richtig Heißluftballon war das ja nicht.
Auf das Bobbycar.
Genau. Deswegen dachte ich so, der Ingo, der ist für mich so ein Fun-Sport-Typ irgendwie. Und ich sehe Ingo in der Boulderhalle. Dem wird einfach eine Boulderhalle gehören. Und er wird viele Leute noch hoch hinausschicken. Nee, beim Bouldern schickt man die Leute gar nicht so hoch, ne? Nee, Kletterhalle, also schon mit Gurten und so. Ich finde, dieser Funsport-Aspekt, ich hatte noch kurz überlegt, ob auch so Trampolinhalle oder sowas, wo es so Airhockey gibt, aber ich finde, er ist in der Welt des Kletterns eigentlich zu Hause. Und deshalb glaube ich, er wird, weil er auch mit der Lagerhalle, ne, da hatte er schon so ein bisschen Verantwortung und auch so einen Ort zu schaffen in der Region, wo man wirklich mal was machen kann und unternehmen kann. Und den gibt's noch nicht so richtig. Und ich denke, er wird sich selbstständig machen mit seiner eigenen Kletterhalle. Und das sehe ich in Ingos Zukunft. Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Was sagst du dazu, Stefan?
Ja, sehe ich auch. Ich bin eigentlich mit dir sehr lange mitgefahren in deiner Argumentation. Also gerade, dass du jetzt auch sagst, hier mit Steffi und mit Oliver, diese Loyalitätssache und so, dass das irgendwie wichtige Aspekte in Ingos bisherigem Leben waren. Da bin ich dann dir schön hinterhergefahren, aber dann, als du angefangen hast mit der Kletterhalle, bin ich dann eine Abfahrt früher raus und gesagt, nee, da geht's irgendwie für Ingo in einem anderen Bereich weiter. Und zwar habe ich gedacht, okay, Ingo ist für mich jemand, der im sozialen Bereich einfach irgendwie arbeitet, der eine Ausbildung zum Erzieher macht oder der Sozialarbeiter wird und irgendwie so seinen Lebensunterhalt verdient. Weil ich finde, er hat schon eine soziale Ader, auch wenn er jetzt hier gerade mit Giovanni so ein bisschen, naja, nicht ganz so gut umgeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn er das dann in einem professionellen Kontext alles macht, dass er da dann auch das sehr gut hinbekommt und dass es gut zu ihm passen würde und dass er aber gleichzeitig auch jemand ist, der dann auch mal so einen kleinen Spaß mit den zu betreuenden Personen macht. Mhm. Also, dass er so gerade in den ersten Jahren so der lustige, junge Typ ist, der dann auch ein bisschen zu viel Unfug am Anfang macht, aber irgendwann dann auch merkt, okay, muss ich jetzt vielleicht ein bisschen zurückschrauben, ich bin jetzt hier in einer anderen Position.
Ja, verstehe ich auch, sehe ich auch. Also finde ich genauso gut.
Bleibt er denn in Seelitz oder so in der Region oder zieht es ihn dann auch irgendwie weg?
Nee, ich glaube, der bleibt schon in der Nähe. Ich glaube, der zieht so zwei kleine Städtchen weiter, aber er will schon was machen, dass man da in der Region vielleicht auch als Kind oder als junger Erwachsener vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen kann. Also genau. Also ich würde sagen,
Der ist ja auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr, ne?
Der ist sehr verbunden mit dem Dorf. Den sieht man jetzt einfach nicht mehr so häufig da, aber ich glaube, den wird man auch öfters noch bei Giovanni antreffen. Und ich glaube, der zieht nicht weit weg.
glaubst du, der, ja, der macht dann auch bei so Sachen wie dem Kaninchenzuchtverein oder so mit? Nee. Also, dass er dann sich in diesem Dorfleben weiter auch engagiert und irgendwie andere Vereine noch findet für sich und dort mitmacht?
Also, Kaninchen und so, das glaube ich nicht. Ich finde, du drängst ihn da auch in so eine Ecke, wo er eigentlich gar nicht so drin ist. Ich finde, er ist so jemand mit einer Vision für die Zukunft, dass es halt eben nicht alles so einstaubt und man kann nur die Sachen machen, die es schon gab, sondern er ist jemand, der was Neues mit aufbauen will.
Ja, okay. Und mit so einer Kletterhalle dann in deinem Bereich oder in deiner Vision hat er natürlich dann auch viel zu tun, ne? Gerade wenn er dann selbstständig ist.
Oder er baut ein Jugendzentrum auf. Dann hätten wir unsere beiden Sachen irgendwie so ein bisschen kombiniert, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann, finde ich, könnte er auch, also ich stelle mir immer so vor, als ob es neben Seelitz, was ja ein Dorf sein soll, noch so eine ganz kleine Stadt gibt, die so irgendwie, keine Ahnung.
Potsdam.
Nee, ja, ein bisschen kleiner noch, dass dann in der Stadt einfach das dann stattfindet, so. Dass man sagt, man bleibt nicht ganz zu Hause, aber man bleibt in der Nähe. Und ich sehe auch Ingo auf jeden Fall bald in einer festen Beziehung mit einer Freundin, die dann auch für immer bei ihm bleibt, so, und die machen das dann zusammen. Und ich sehe die auch schon sehr früh zusammenziehen und sich dann um so ein Reihenhaus bemühen, wo sie dann auch so Kartoffeln und Möhren ernten und sowas. Also das sehe ich schon. Aber im Kaninchenzüchterverein sehe ich ihn nicht.
Mir ist gerade noch eine Idee gekommen. Und zwar, die würde auch so in deine Fun-Sport-Richtung reingehen, aber ein bisschen anders. Mhm. Und zwar, vielleicht hat er einfach The Big Lebowski zu oft geguckt und gedacht, ey, weißt du was, ich mache eine Bowlingbahn auf.
Auch gut. Auch
und dann
gut.
Wird er einfach so, weißt du, der rockt dann so selbst. Ich finde, das passt auch mit seiner neuen Frisur gut zusammen. Der rockt dann so Bowlinghemden den ganzen Tag und kann dann auch dieses Air-Hockey aufbauen. Alles, ne? Also vielleicht ist das einfach so sein Ding.
Ja, finde ich auch gut. Dann wäre das Air-Hockey auch wieder mit drin. Alle Bowlingbahnen, auf denen ich bisher war, hatten auch Air-Hockey. Ist eine Sache, die man auch gar nicht mehr macht. Und das finde ich ganz schade, weil ich bin so, also ich spiele super gerne Air-Hockey.
Achso, ich dachte jetzt Bowling. Nee,
Air-Hockey.
Air-Hockey.
Da muss man immer so drauf stoßen. Das ist nichts, wo man irgendwo für hingeht, sondern das ist was man dann zufällig irgendwo entdeckt.
Ja, das stimmt.
Das ist, finde ich gut. Ich glaube, so oder so hat Ingo auf jeden Fall eine großartige Zukunft vor sich. Ja, es ist schade, dass er so wenig stattgefunden hat in den letzten Folgen, aber natürlich liegt es in der Natur der Sache, ne? Er ist ja keine Hauptrolle gewesen. Ja, ich glaube, wenn man dann älter wird und dann auch andere Sachen wichtiger werden im Leben, dass man dann da auch so ein reduziertes Folgenangebot zurückgreift. Aber schön, dass er nochmal da war.
Ja, fand ich auch. Hat mir auch gut gefallen. Und gerade so in den ersten Folgen von dieser Serie war ja auch Ingo einfach einer meiner liebsten Personen, bis dann Tine da den Rang ihm abgelaufen hat.
Ja.
Auch zu Recht und auch recht schnell. Aber das ist schon, also Ingo war schon guter.
Finde ich auch. Es gab doch zwischendurch mal einen Moment, wo wir von Ingo so enttäuscht waren, dass wir das zurückgezogen haben, ne? Ich habe aber vergessen, was das war. Weißt du das noch?
Ich glaube, das war dann in dem Moment, wo er viel mit Wolf alleine abhängen musste, weil alle anderen schon weggegangen sind. Dann.
Das war das mit der Cousine, wo er diese Handbewegung gemacht hat.
Das war unangenehm.
Das war, wo der in die Pubertät gekommen ist und die plötzlich so unangenehme Gespräche über Sex hatten. Ja, okay. Coole Sache, Ingo. Ja, vielleicht, ich würde sagen, insgesamt ist Ingo einer der sympathischen DorfbewohnerInnen und ich freue mich jetzt bald auf die Neuen auch, die neue Generation von Dörflern. Ja, schade, dass die alte Generation sich jetzt tatsächlich aufgelöst hat, nur weil es ist der Einzige, der noch über ist.
Ja, auch ein bisschen tragisch, aber passt auch. Ja, also das finde ich, das passt ja auch irgendwie so, dass er so für immer im Dorf bleibt.
Ja, und der wird ja dann noch eine Liaison mit Anna haben.
Mhm.
Da haben wir auch
schon. Da bin ich auch gespannt.
Öfters mal drüber gesprochen. Ja, Gut.
Ja,
dann
wunderbar.
War es das für diese Woche. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch allen auch und dir auch, Stefan. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, ne?
Weil die Welt sich dreht. Hossa.